Hallo und herzlich willkommen bei Demokratie macht Schule, Folge 8. Wir machen einen Podcast zum Leitfaden für Demokratiebildung des Landes Baden-Württemberg. An den Mikrofonen sitzen Marina Weisband
und Alexa Schegner, hallo.
Herzlich willkommen. In dieser Folge schauen wir uns Demokratiebildung nicht in den einzelnen Fächern an, nicht fachübergreifend, sondern parallel zu den Fächern in der Schulkultur. Im Kapitel 8 betrachtet der Leitfaden nämlich, was muss die Schulkultur hergeben, also der Rahmen, in dem das Lernen stattfindet, damit SchülerInnen Demokratie lernen können. Und warum ist das so wichtig? Wir Menschen lernen ja hauptsächlich unser Rollenbild, unsere Selbstbetrachtung, unsere Handlungsmöglichkeiten nicht aus theoretischen Stunden im Unterricht, sondern aus unserer gelebten Praxis, aus den Erfahrungen, die wir im Alltag wieder und wieder machen. Wenn eine Fähigkeit gebraucht wird, dann erwerben Menschen sie. Das heißt, wenn ich im Schulalltag die Fähigkeit brauche, demokratisch zu denken und zu handeln, ist es fast egal, was ich im Unterricht lerne. Ich werde eine demokratische Grundeinstellung entwickeln. Andersrum, wenn ich eine Schulkultur habe, in der mir ständig alles gesagt wird, von wann ich da zu sein habe, über wo ich zu sitzen habe, bis wann ich auf Klo gehen darf und ich keine Bereiche habe, in denen ich Verantwortung übernehme, dann kann ich auch keine demokratische Grundeinstellung entwickeln, egal wie viel mir über Demokratie im Unterricht erzählt wird. Und das sieht dieser Leitfaden auch und sagt, dass es auch etwas mit der Glaubwürdigkeit der Schule machte, wenn sie so Konflikte und Spannungsfelder thematisiert zwischen eigentlich Freiheiten, die Schülerinnen haben sollen, aber auch den Anforderungen des Curriculums.
Naja, und so dieses Spannungsfeld zwischen, ne, was man eigentlich lernt, was irgendwie Demokratie ist und welche demokratischen Freiheiten Menschen haben und dann, wie es halt in der Schule tatsächlich praktiziert und umgesetzt wird. Also das ist so ein Spannungsfeld, was auf jeden Fall interessant ist und was hier in dem Rahmen natürlich irgendwie auch eine große Rolle spielt. Also das, was ich sozusagen theoretisch lerne, wird das hier eigentlich auch praktisch gelebt oder nicht?
Genau, man darf das mutig analysieren. Ich kenne den Impuls vieler, gerade von Schulleitungen, die sagen, natürlich ist unsere Schule ein ganz offener Ort, wo ganz lebendig jeder sagen kann, was er oder sie denkt. Und wir haben all die Gremien und das kann auch absolut sein, aber es tut jeder Schule wirklich, wirklich gut, sich ehrlich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist auch Teil einer lebendigen demokratischen Kultur.
Also letztendlich geht es auch um Haltung, oder?
Letzten Endes geht es um Haltung, das stimmt. Wie sehe ich eigentlich die Schüler? Sind sie eine zu kontrollierende, chaotische Masse, die ich ruhig kriegen muss, damit ich Unterricht machen kann? Oder ist das hier ein lebendiger Raum, der uns allen gehört und wo wir miteinander Regeln vereinbaren?
Schön zusammengefasst. Dann kannst du gleich mal loslegen, würde ich sagen, mit diesem sogenannten Prüfstein für eine demokratische Schulkultur.
Der Leitfaden gibt uns tatsächlich Fragen vor, woran wir mal messen können, wie demokratisch unsere Schule eigentlich ist. Und ich würde gerne die Zuhörenden einladen, mal so die Augen zu schließen, sich ihre Schule vorzustellen und für sich einfach ein paar Fragen zu beantworten, die hier im Leitfaden auftauchen, nämlich die folgenden 10. Erstens, bilden die verfassten und etablierten Gremien die Interessen aller Beteiligten eigentlich ab? Gibt es darüber hinaus irgendwelche Gremien, die noch helfen, niedrigschwellige Angebote zu schaffen? Zweitens, herrscht eigentlich Transparenz in Bezug auf Regeln? Sind die Erwartungen allen klar? Und gibt es eine Offenheit und auch Bereitschaft, diese Regeln und Verfahren zu prüfen und vielleicht gemeinsam anzupassen? Drittens, werden die Interessen, Bedürfnisse und Erwartungen aller eigentlich mal systematisch erhoben? Also gibt es so etwas wie eine Prüfung, ob alle eigentlich zufrieden sind? Und welche Instrumente und Verfahren setzen Sie dafür ein?
Und wird es dann auch wieder an alle kommuniziert? Ne?
Also ja, genau, werden die Ergebnisse an alle kommuniziert. Ja. Viertens, werden bestehende Probleme und Konfliktfelder genannt und thematisiert? Und gibt es in der Schule eigentlich Räume und Möglichkeiten für einen Ausgleich der Interessen? Fünftens, gehen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern offen, respektvoll und wertschätzend miteinander um? Also ist dieses soziale Miteinander ein lebendiger Bestandteil im Schulleben? Sechstens, berücksichtigen die Ansprache und Dialogform, die sprachlichen Voraussetzungen und die kulturelle Diversität in der Schule? Und haben Sie dafür Fortbildungs- und Unterstützungsangebote? Und das betrifft zum Beispiel Schülerinnen, die nicht gut Deutsch sprechen. Das betrifft aber auch neurodiverse SchülerInnen oder SchülerInnen mit Behinderungen. Siebtens, fühlen sich die SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen in ihrer Individualität und Identität wahrgenommen und akzeptiert? Gibt es Angebote zur Prävention von Diskriminierung und Anlaufstellen für den Umgang mit Mobbing und Abwertung und Ausgrenzung? Achtens, erhalten SchülerInnen alters- und entwicklungsgerechte Spielräume für autonome Entscheidungen und für die Übernahme von Verantwortung in der Gestaltung von Lernprozessen? Ja, also gibt es eigentlich Freiräume, wo SchülerInnen wirklich auch Scheiße bauen können? Das ist eine der für mich wichtigsten Fragen, eine der Gretchenfragen in Bezug auf echte Demokratie an der Schule.
Scheiße bauen würde ich vielleicht nicht nennen, sondern eher Fehler machen.
Nein, aber tatsächlich, also die Frage ist halt, können Sie weitreichende Entscheidungen für Ihren eigenen Lernprozess und für die gemeinsamen Aktivitäten und Projekte übernehmen? Denn Verantwortung kann nur lernen, wer Verantwortung trägt.
Genau, und wenn halt Fehler gemacht werden, dann eröffnet das ja auch einen Raum, diese Fehler zu analysieren und darüber zu sprechen. Und ist das dann wertneutral auch möglich? Ne? Im Sinne von, jetzt habt ihr sozusagen, weil das mit diesem Scheiße bauen ist natürlich für viele so ein Trigger-Thema, ja, gerade für viele, glaube ich, auf Schulleitungsebene, wo so eine Angst da ist, was passiert, wenn irgendwie Fehler auftauchen, ja, wenn die Schülerinnen irgendwas machen, was nicht gewünscht ist. Und diese Bereitschaft und diese Offenheit, das hat eben auch ganz viel mit Haltung zu tun, das eben zuzulassen und als Grundlage zu nehmen, um daraus zu lernen und irgendwie auch mit den Schülerinnen sich auseinanderzusetzen.
Richtig, also das heißt, einfach mit der Grundhaltung rangehen, hier ist ein Raum für euch, in dem ihr explizit Fehler machen dürft. Und man muss dann natürlich definieren, ne, welche Spielräume bekommen die SchülerInnen, in denen die Fehler dann natürlich nicht die Schule in den Abgrund reißen können. Aber das passiert sowieso sehr selten.
Bis nie, würde ich sagen.
Neuntens. Begegnen die SchülerInnen in dem für sie bedeutsamen pädagogischen Sozialraum Schule sowas wie Vorbildern und Maßstäben für demokratisches Verhalten? Also gibt es eigentlich Vorbilder? Hier kommen wir auch zu dem Thema, wie viel Freiheiten eigentlich die LehrerInnen für die eigene Gestaltung ihres Berufsalltags haben, weil sie natürlich dann die Vorbilder sind, an denen SchülerInnen auch orientieren.
Ich muss lachen, weil es ist ein bisschen witzig, dass das nicht explizit so genannt wird. Das ist natürlich, also wer sollen denn die Vorbilder sein, dass es da explizit um Lehrkräfte geht. Also hier scheint mir der Leitfaden ein wenig vorsichtig zu agieren. Aber natürlich ist das unter anderem gemeint, muss es gemeint sein.
Es müssen ja nicht nur LehrerInnen sein. Es
nicht
können
nur,
zum Beispiel natürlich Eltern auch sein, die sich sozial für die Kommune einsetzen, andere Mitarbeiter an der Schule, ne?
Genau, aber Lehrkräfte sind natürlich, also können dem nicht ausgenommen werden, sagen wir es so.
Natürlich, ja. Die sollten hier explizit erwähnt werden, das denke ich auch. Und die zehnte Frage, die Sie sich stellen können, ist, setzen sich SchülerInnen mit demokratischen Normen und Mechanismen im Rahmen des schulischen Leitbilds oder des Schulprogramms oder bei Schulprojekten auseinander? Und können Sie dabei durch lernendes Handeln Selbstbewusstsein und das Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickeln? Und dieses Wort von Selbstwirksamkeit ist für uns in unserer Arbeit ein ganz, ganz zentrales Wort, über das wir in dieser Folge noch reden werden. Aber im Endeffekt ist Frage 10, wie viele Gelegenheiten gibt es an der Schule, immer wieder die Erfahrung zu machen, wenn ich mich einbringe, kann ich etwas verändern?
Und was muss ich machen, damit sich wirklich auch was verändert? Was sind die Hebel und die Mechanismen, ne? Weil eben das ist dieses, sich einfach nur sozusagen irgendwie einzubringen, führt natürlich auch nicht zwangsweise zum Erfolg. Aber das ist auch ein Lernprozess.
Alexa, was sagt denn der Leitfaden zu diesen Regeln und Mechanismen in der Schulkultur, wo sich die SchülerInnen denn gut einbringen können?
Also ich würde jetzt mal ein paar Dinge aufzählen, die wahrscheinlich viele der Hörenden auch schon kennen, wenn sie sich für Demokratiebildung interessieren. Aber ein kurzer Überblick mal über die Anregungen oder beziehungsweise Gremien, Möglichkeiten, die eigentlich in gerade jetzt speziell in Baden-Württemberg schon vorhanden sind, um eine demokratische Schulkultur zu entwickeln oder zu unterstützen. Da gibt es natürlich verschiedene auch schulgesetzliche Pfeiler, würde ich mal sagen, die wie gesagt wahrscheinlich die meisten schon kennen, aber vielleicht ist es interessant, das nochmal so ein bisschen aufzuzählen. Also der Leitfaden fängt an mit den Eltern, witzigerweise, also die ja sowas haben wie Klassenpflegschaft, Elternvertretung, aber natürlich auch in der Schulkonferenz vertreten sind und darüber natürlich irgendwie demokratische Beteiligungsmöglichkeiten haben. Noch ein bisschen interessanter ist dann vielleicht das, was die eben die Schülerinnen machen können. Auch das wird allen kein neuer Begriff sein, die Schüler mit Verantwortung, SMV. In manchen Bundesländern heißt es ja SV, aber SMV in dem Fall. Und da sind die Gremien, die Klassenschülerversammlungen und wo halt Klassensprecher und Klassensprecherinnen versammelt sind. Dann gibt es noch den Schülerrat, Schülersprecher, Schülersprecherinnen. Und dann natürlich wiederum die Beteiligung in der Schulkonferenz, wo halt die meisten, in den meisten Fällen, glaube ich, 4 Vertreterinnen aus der SMV beziehungsweise aus der Schülersprecherriege und dem Schülerrat drin sitzen, die dann mitentscheiden können auf der ganz großen Metaebene. Und es gibt so verschiedene Projekte, die SMV-Arbeit stärken. Also natürlich unter anderem auch das ZSL in Baden-Württemberg. Da kann man sich auf jeden Fall auch verschiedenst weiterbilden oder darüber informieren. Da können wir auch noch mal ein bisschen was verlinken.
Können wir auch sehr empfehlen aus persönlicher Erfahrung.
Definitiv. Da gibt es gute Leute, die sich sehr gut auskennen mit dem Thema und da eben auch unterstützen und eben auch an die Schulen kommen. Genau. Und dann gibt es natürlich auch den LSBR, wo man sich weiter informieren kann. Und die SMV, würde ich sagen, ist schon auf jeden Fall, also so wie es der Leitfaden vorschlägt und auch aus unserer Erfahrung, ein Herzstück für die demokratische Schulkultur. Natürlich kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie ist diese SMV gewählt? Ja, wer hat sich da bereit erklärt? Ne? Es ist so ein bisschen, die Klassensprecherinnen wurden mehr oder weniger gezwungen, sich irgendwie aufzustellen, oder sind es Leute, die wirklich Lust haben, wirklich ne, sich irgendwie intrinsisch motiviert da einbringen, und wie wird das Ganze natürlich auch begleitet? Also da gibt es ja immer mindestens eine Lehrkraft, die sich da als Verbindungslehrerin oder Lehrer einbringt, und das ist natürlich eine zentrale Rolle dafür, ob das Ganze sozusagen sich wirklich in die Schulkultur auswirkt und wie viele Freiräume die Schülerinnen haben und so weiter.
Genau, wobei, wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben eine SMV und die ist sogar aktiv, dann ist das nur der erste Schritt, weil natürlich die SMV das Problem hat, dass sich nur bestimmte SchülerInnen beteiligen, und egal, wie man sie auswählt, es sind halt nicht alle.
Aber auch das hat der Leitfaden tatsächlich schon analysiert. Also es gibt eben auf Schulebene gibt es eben die SMV, die eben so ein bisschen übergreifend agiert. Und dann gibt es natürlich noch diesen sogenannten Klassenrat, wo halt wirklich auf Klassenebene demokratische, wie soll ich sagen, also ein demokratisches Gremium eigentlich geschaffen wurde, wo halt auf Klassenebene Dinge und Themen besprochen werden. Aber auch da ist es natürlich die Frage der Umsetzung. Die Frage, wie aktiv ist dieser Klassenrat? Es sollte da eigentlich verpflichtende Stunden geben, was im Prinzip super ist. Aber auch da weiß ich aus der Praxis, dass das nicht immer unbedingt eingehalten wird. Und noch ein Thema ist die Frage der Verzahnung zwischen Klassenrat und SMV. Die, wenn sie funktioniert, glaube ich, sind es zwei großartige Gremien, die wirklich viel, viel verändern können. Aber auch das benötigt natürlich Zeit und auch so ein, wie soll ich sagen, systematisches Vorgehen, diese beiden Ebenen miteinander zu verzahnen. Genau, dann gibt es die Schülervollversammlung. Das ist tatsächlich, war mir auch ehrlicherweise neu, dieses Gremium. Das ist auch explizit kein Organ der Schüler mit Verantwortung, können aber im Rahmen der Schüler mit Verantwortung durchgeführt werden. Also es ist sozusagen nicht verpflichtend. Die können aber sozusagen einberufen werden. Das ist dann wie so eine Art Gesamtlehrerkonferenz, nur auf Schülerebene. Die Frage ist halt so ein bisschen, die sich mir noch nicht erschließt, wie verbindlich ist das Ganze dann? Also es ist mehr oder weniger so, die Schülerinnen können, wenn sie wollen, sich treffen und bestimmte Dinge miteinander verhandeln.
Mhm.
Und dann auch auf dieser Ebene vielleicht ihre Vertreterinnen wählen. Ich glaube, dafür ist das auf jeden Fall, scheint mir der geeignete Rahmen zu sein, dass wirklich die Schülersprecherinnen auf dieser Ebene gewählt werden können. Ist aber alles freiwillig. Genau, und dann geht der Leitfaden genau auf das ein, was du gerade eben gesagt hast, Marina, dass es sehr, sehr, sehr oft der Fall ist, dass eben die Personen, die sich engagieren auf Schulebene, also gerade unter den Schülerinnen, oft diejenigen sind, die eh schon erreicht sind, was irgendwie Beteiligung angeht, ja, die einfach schon verstanden haben aus ihrem Elternhaus oder aus anderen Erfahrungen, die sie vielleicht gemacht haben, dass irgendwie Beteiligung cool und wichtig ist und die sich auch immer in verschiedene Projekte einbringen. Was ist super, dass es diese Schülerinnen gibt, aber natürlich wäre es toll, wenn es wirklich alle erreicht, weil Kultur, Schulkultur und Haltung ja etwas ist, was sich letztendlich im besten Falle in die Breite auswirkt und nicht nur partiell auf bestimmte Personengruppen, weil die dann natürlich auch diejenigen sind, die das Agenda-Setting machen und die dann alles bestimmen. Und für die anderen ist es dann auch oft bequem zu sagen, ach ja, es gibt ja Leute, die sich schon kümmern, da muss ich ja nichts machen. So, und
ich war so jemand.
Du warst so jemand, ehrlich?
Ich war so jemand und deswegen, ja, weil ich halt Migrantin war. Und ich habe gedacht, Politik ist etwas, das die Deutschen unter sich ausmachen. Und ich habe mich gar nicht da gesehen in diesen Gremien, weil es gab für mich irgendwie zwei Arten von Leuten, ne? die irgendwie vernetzt miteinander sind, die das auch schon aus dem Elternhaus so mitbekommen und die machen das einfach. Und ich zählte mich zu einer völlig anderen Art Mensch und habe mich da auch gar nicht gesehen. Das habe ich auch in unserer Arbeit mit SchülerInnen immer wieder beobachtet, wenn wir bestimmte SchülerInnen zur Mitarbeit ermutigt haben, dass die erstmal gesagt haben, ja, das ist voll nett, aber das ist überhaupt nicht für uns. Also das ist nicht mein Bier. Und ich glaube, gerade darum ist es absolut kritisch, gerade diejenigen zu erreichen, die sich nicht identifizieren mit einem demokratisch-gestalterischen Selbstbild.
Hm. Ja, also das kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Das war bei mir absolut genauso. Aber das ist halt der Grund ist halt wirklich eher eine Art mangelndes Selbstbewusstsein, und nicht zu verstehen, dass es wirklich einen Zusammenhang gibt, auch zwischen dem, was man theoretisch vielleicht lernt über Politik und dem, was man praktisch selber machen kann.
Mhm.
Also das ist auf jeden Fall bei mir so ganz krass, dass ich immer so im Politikunterricht das Gefühl hatte, so das hat nicht wirklich was mit meinem Leben zu tun, was ich hier lerne. Und da wären bestimmte Maßnahmen, ne, oder sich einzubringen oder bestimmte Projekte cool gewesen, um diese Brücke irgendwie sozusagen herzustellen. Und wenn irgendwie nur bestimmte, sage ich mal, Eliten an der Schule immer erreicht werden, dann bleibt das auch so. Und ich meine, jetzt sieh mal, wo du heute bist, ne? Also stell dir mal vor, das wäre so geblieben.
Ja, das war reiner Zufall und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass es nicht gar so viel Zufall braucht, wie es bei mir jetzt brauchte, damit Leute diese krasse Erfahrung machen. Oh, hui, ich bin ja auch relevant für die Gesellschaft und es macht sogar Spaß, meine Stimme mit einzusetzen und das bringt mir sogar Vorteile.
Absolut. Bei mir war es sogar noch viel später, dass mich irgendwie eine Kommilitonin einfach mal mitgenommen hat. Da habe ich noch Kommunikationswissenschaft studiert, in einer Politikvorlesung. Meinte, komm doch mal mit. Das war wirklich so, mir war langweilig so ungefähr. Ich hatte eine freie Stunde. Fand ich das eigentlich total interessant. Und da habe ich erst angefangen zu verstehen, dass das wirklich super interessant ist und was mit meinem Leben zu tun hat. Und dann habe ich angefangen, Politik zu studieren. Also das ist teilweise echt, wie du sagst, von Zufällen abhängig. Und das sollten wir nicht so weiter verfolgen, dass junge Menschen zufällig zur Politik kommen, sondern eben systematisch integrieren.
Mhm.
Genau, und jetzt gibt es noch ein paar Vorschläge im Leitfaden zu Maßnahmen zur Reduktion dieser Ungleichheit. Und da gibt es ein paar ganz interessante Sachen, die ich auch vorher noch nie so gehört habe. Einmal ein sehr wissenschaftlicher Ansatz, zufallsgesteuerte Zusammenstellung von Beteiligungsgruppen. Klingt sehr kompliziert, aber da geht es eigentlich nur darum, es gibt so anscheinend ein paar Pilotprojekte mit der Landeszentrale für politische Bildung, wo dann einfach zufällig Schülerinnen befragt wurden zu Themen rund um Schulentwicklung, ja, was auch immer sozusagen gerade für Veränderungen anstanden. In der Schule wurden halt eine Gruppe von 40 Schülerinnen zufällig ausgewählt, wie so ein Schöffengericht, und die mussten dann mitmachen und wurden so sozusagen natürlich dann verpflichtet. Also es ging dann nicht wirklich um freiwillige Teilnahme. Aber anscheinend war das ganz positiv, weil sie dann eben so aus ganz anderen Ecken Feedback bekommen haben.
Wir haben ja auch aus der großen Politik sehr positive Erfahrungen mit diesen zufällig zusammengesetzten BürgerInnenräten. Zum Beispiel in Irland wurde auf diese Weise die Ehe für alle verhandelt und schließlich auch umgesetzt in einem sehr konservativen Land. Und womit das zusammenhängt, ist, dass die Akzeptanz der Entscheidungen solcher zufällig zusammengesetzter Gremien auch ganz hoch ist. Denn ich hätte theoretisch auch drin sitzen können. Und der weitere Vorteil ist natürlich, man kriegt SchülerInnen mit rein, die sich nicht freiwillig für so etwas melden, weil ihnen das grundlegende Selbstverständnis fehlt. Aber dann haben sie diese Erfahrung einmal gemacht und haben beim nächsten Mal mehr Bereitschaft, sich für so etwas zu melden.
Ja, du hast völlig recht. Es ist nicht wie ein Schöffengericht, sondern wie ein Bürgerinnenrat. Absolut, das ist der richtige Vergleich. Ja, ich finde es auch, also ich finde es super interessant und würde gerne mehr darüber erfahren, ehrlicherweise. Also wie das genau in der Praxis dann funktioniert hat und wie die Schülerinnen auch reagiert haben. Weil ich mir schon vorstellen könnte, wenn da sozusagen nicht eine intrinsische Motivation ist, dass es vielleicht auch ein bisschen Widerstand gibt, der dann vielleicht aber auch sich umwandelt mit der Zeit. Ne? Also das wäre interessant, da können wir noch mal ein bisschen tiefer reinschauen. Vielleicht kann man da auch noch mal in der nächsten Folge gucken, wenn es um die Zusammenarbeit mit externen Partnerinnen geht, inwieweit es bei solchen Experimenten vielleicht auch Begleitung gibt von außen. Ja. Ja, das schauen wir uns nochmal an. Genau, dann geht es weiter mit dem Thema, was ich auch so ein bisschen eigentlich noch mir mehr anschauen möchte in der Tiefe, weil ich dazu noch nicht so eine Verbindung habe, das Thema Verbindung von Bildungs- und Beteiligungsangeboten. Also da geht es, was man auf den ersten Blick nicht denken würde, um die proaktive Elternrolle beim Thema Beteiligung und wie zum Beispiel sowas wie also so Projekte, die von Eltern sozusagen gesteuert werden, innerschulisch, aber auch irgendwie im Nachmittagsbereich, wie die sozusagen dazu beitragen können, dass das Ganze verzahnt wird. Ja? Also dass Beteiligung nicht einfach nur was ist, was in der Schule stattfindet, sondern dass das sozusagen auch mit nach Hause genommen wird und dann wahrscheinlich auch zu Hause und generell in die Familie und so in den Sozialraum mit reingetragen werden.
Ich kann dazu beitragen, dass ich in einer Elterninitiative bin in der Kita und tatsächlich es so ist, dass die Eltern in der Stelle einfach eine zusätzliche Ressource für das System sind. Wir stoßen ja immer wieder an diesen Punkt in diesem Podcast auch, Beteiligung ist eine Frage von Ressourcen und Zeit und Arbeit. Und diese Zeit und Arbeit und dieses Engagement können eben auch Eltern, wir haben uns vorhin über positive Rollenbilder unterhalten, das können natürlich auch Eltern sein. Das Wichtige ist dann natürlich, dass die Eltern, die engagierter sind und deren Kinder normalerweise auch engagierter sind, dass das ausstrahlt auf die anderen Kinder, dass die aktiv in diese Arbeit mit eingeladen werden.
Also das ist auch so, dass schon immer wieder auch Eltern auf uns ja zukommen, ne? Und irgendwie also Dinge anregen wollen und einfach merken, wie wichtig ist das Thema und sie haben irgendwie keinen richtigen Hebel, weil sie natürlich auch nur einen bestimmten Einflussrahmen auf das haben, was in der Schule passiert. Beziehungsweise ist das natürlich auch in jeder Schule irgendwie ein bisschen anders, aber mir scheint das sehr sinnvoll, dann irgendwie eben diese zusätzliche Ressource und auch irgendwie diese engere Verzahnung zwischen Elternhaus und Schule zu sein. Ja. So, dann haben wir noch das Online-Befragungstool Quest. Ich muss mal sagen, Quest. Wo es um Feedback-Kultur geht und Evaluation, um Qualitätssicherung sozusagen in der Schulentwicklung zu generieren. Was mir noch nicht so ganz klar ist aufgrund hier der Ausführung, ist, was denn eigentlich genau befragt wird oder gefeedbackt wird. Da würde ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Beispiele wünschen, um ehrlich zu sein. Also ich kann es mir ungefähr vorstellen, ja, dass halt Akteurinnen sozusagen kontinuierlich einfach befragt werden zu ihrer Arbeit und das vielleicht über einen längeren Zeitraum, wie die Dinge dann auch umgesetzt werden, irgendwelche Richtlinien, Leitthemen, die in Bezug auf Demokratie festgelegt wurden. Und genau, letztendlich ist es ein Befragungstool, was vom Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg durchgeführt wird. Also wen das interessiert, kann da auf jeden Fall auch nochmal weiterlesen.
QUES.
Genau. QUES. Dann geht es weiter mit einem Thema, was, das ist jetzt, glaube ich, wieder sehr, sehr praktisch und sehr greifbar für viele: Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Das ist, glaube ich, gerade in Baden-Württemberg relativ bekannt und ist auch ein interessantes Projekt, beziehungsweise vielmehr ist es eigentlich ein Netzwerk, wo es um Menschenrechte und Antidiskriminierung geht und wo bestimmte Präventionskonzepte verbreitet werden gegen die Ungleichheit und Abwertung und die Mechanismen, die dem eigentlich zugrunde liegen. Und das beginnt immer damit, dass mindestens, glaube ich, 70% aller an Schule Beteiligten so eine Erklärung unterschreiben, wo sie sich verpflichten, sich einzusetzen gegen Diskriminierung und bei Konflikten zu intervenieren und so weiter. Also das ist schon was durchaus was in der Tiefe erreichen kann. 70% ist schon nicht wenig und irgendwie so eine Erklärung, klar, Papier ist geduldig, aber man hat dann auf jeden Fall sich mal auseinandergesetzt, weil man unterschreibt auch nicht einfach irgendwas, ne, ohne sich da irgendwie damit befasst zu haben.
Und das sorgt natürlich hoffentlich, wenn es auch wieder, wenn das verfolgt wird, sorgt es für eine höhere Gleichheit an der Schule und für weniger Diskriminierung und in der Folge, dass sich eben auch Minderheiten mehr zu Wort melden. Mhm. Und in dieselbe Richtung schlägt, glaube ich, auch die Gewaltprävention.
Ja, genau. Das dachte ich mir auch. Das ist ein sehr ähnlicher Ansatz, wo es auch eben nochmal um bestimmte Fähigkeiten geht und Erfahrungen auch zu sammeln oder wie so eine Art wahrscheinlich kleine Planspiele oder sowas in die Richtung, dass man sowas auch erfährt, wie sich Gewalt anfühlt. Also sowas kann auch sehr interessant sein und sehr, ja, zu eigenen Verhaltensreflexionen und Änderungen führen. Und dann gibt es das Thema Mediation, Streitschlichtung. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, dass wir beide Streitschlichter waren.
Sehr, sehr sinnvolles Konzept.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv mit einer der, glaube ich, auch am einfachsten umsetzbaren Maßnahmen, weil da braucht es nicht viel. Ich glaube, viele Menschen haben das auch in sich, irgendwie, dass sie so natürlicherweise vermitteln können. Und wenn man da so ein bisschen einen Rahmen schafft, geht das, glaube ich, relativ schnell. Muss natürlich gut begleitet werden. Weiter geht's noch mit dem Punkt Service Learning, Lernen durch Engagement. Das ist, glaube ich, was sehr im Kommen ist und sehr wächst und wo es ganz verschiedenste Ansätze gibt, dass Schülerinnen sozusagen Verantwortung bekommen in irgendwelchen Projekten, die teilweise...
Projekten innerhalb der Schule oder außerhalb der Schule?
Ich glaube, beides. Also ich glaube, es gibt durchaus beides. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, wie starr diese Definition ist, Lernen durch Engagement. Aber letztendlich geht es tatsächlich um Projekte, die umgesetzt werden und die sowas wie zum Beispiel ein Schülercafé kann sowas sein, genauso wie wir setzen uns irgendwie ein und machen irgendwelche Aktionen für Geflüchtete aus der Ukraine oder sowas. Also ich glaube, das kann irgendwie in beide Richtungen gehen, dass es irgendwie innerhalb der Schulzeit funktioniert oder man plant das in der Schule und macht das dann außerhalb. Und letztendlich geht es natürlich darum, dass man bestimmte Fähigkeiten einfach dort lernt, indem man sie praktiziert. Da geht es natürlich auch um Verantwortung übernehmen und sich Projekte überlegen und die dann auch durchziehen. Also auch ein gewisses Commitment und eine Verbindlichkeit an den Tag zu legen und dann auch reale Effekte zu sehen, die vielleicht nicht nur, ne, im Unterricht theoretisch sozusagen verhandelt werden, sondern wie ist das, was ich hier lerne, eigentlich mit der realen Welt verzahnt. Das finde ich sehr, sehr interessant und persönlich glaube ich auch, dass das, wenn wir unser ganzes Curriculum, unser ganzes Schulkonzept darauf mehr ausrichten würden, dass sich sehr, sehr viel verändern würde zum Positiven für die Schülerinnen. Mhm. Aber das nur an dieser Stelle kurz vermerkt. Dann gibt es noch das Schüler-Mentoren-Programm politische Bildung. Das, wenn ich das richtig lese, ist es einfach eine Art Fortbildungsgeschichte, ja, wo einfach verschiedenste Gremien weiter geschult werden können, die SMV, aber eben auch Schülerinnen außerhalb der SMV, die einfach davon verschiedensten Akteurinnen sozusagen weitergebildet werden, um das noch besser umsetzen zu können. Und dann gibt es Projekte, sowas wie Schule als Staat oder Schule als Welt. Und das ist so eine Art Planspiel, also wo es darum geht, die Dinge einfach tatsächlich in einer Projektwoche vielleicht mal durchzudeklinieren. Also verschiedenste Sachen. Also ich hatte tatsächlich selber mal sowas. Da ging es eher um, da haben wir eine Pressekonferenz, glaube ich, simuliert. Jeder war irgendwie ein Land und dann gab es irgendeine Krise sozusagen. Ja, also jeder war die politische Vertretung von einem Land. Es wurde irgendeine Krise simuliert. Und dann mussten wir irgendwie damit umgehen und unsere Pressesprecher sozusagen dann instruieren, ne, also so an die Öffentlichkeit was rauszugeben. Und das war also eine der, also das hab ich immer im Studium gemacht und das fand ich wahnsinnig spannend. Also diese, sich selber in diese Rolle zu versetzen, du musst jetzt Entscheidungen treffen, die auch weitreichende Folgen haben. Ne, für nicht nur dich, sondern irgendwie jetzt in dem Fall vielleicht auch dein Land oder deine Kommune oder was auch immer du jetzt gerade vertrittst.
Wir haben jetzt ganz, ganz viele Elemente gehört, die dazu beitragen, dass eine Schulkultur demokratisch sein kann. Von wie bilden wir schulweit SchülerInneninteressen ab, über wie bilden wir das auf Klassenebene ab, wie verzahnen wir das miteinander, wie binden wir zurückhaltendere SchülerInnen mit ein, wie bauen wir Ungleichheiten damit ab. Wie schaffen wir echte Selbstwirksamkeitserfahrungen? Wie binden wir Eltern in diesen Prozess ein? Und wie kriegen wir so etwas wie die Abbildung einer Verhandlung über Policy hin? Und wir haben uns vor 8 Jahren getroffen und zusammengesetzt und nachgedacht, wie können wir das eigentlich alles unter einen Hut packen? Und zwar so, dass es an jeder Schule, ohne dass es eine spezielle Schulform sein muss, als dauerhaft begleitendes Element der Schulkultur umgesetzt werden kann und haben uns das Projekt Aula ausgedacht. Und eine der ersten Fragen ist, wie kriegen wir eigentlich Kommunikation in der Schule so hin, dass sich zwar alle SchülerInnen einer Schule dauerhaft und ständig einbringen und beteiligen können, aber gleichzeitig der Überblick gewahrt wird und wir behelfen uns mit Software, mit einer Online-Plattform, auf die SchülerInnen eigene Ideen zur Schule einstellen können, wo sie darüber diskutieren können, wo sie sie verbessern können und abstimmen können. Wir beteiligen alle, das heißt auch alle Angestellten und eben auch solche, die gar nicht fragen, ob sie sich beteiligen möchten. Und dadurch, dass wir sowohl online als auch offline arbeiten, haben alle diese demokratischen Prozesse ständig vor Augen. Und unser Ziel mit Aula ist, es genau ganz, ganz viele Selbstwirksamkeitsmomente zu schaffen. Also wenn ich die Idee habe, ich brauche einen Fahrradständer am Eingang und ich tue mich mit anderen zusammen, ich stelle eine Idee ein, ich sage, ich hätte gerne einen Fahrradständer und dann kommen Verbesserungsvorschläge und der darf aber nicht teurer sein als das und lass uns doch das Geld darüber bekommen und der soll aber auch für Roller einsetzbar sein und dann debattieren wir das und verhandeln auch Minderheitenschutz und Abwägungen und bitten unsere Eltern, uns zu helfen, Angebote einzuziehen, ja, und dann stimmen wir das ab, suchen Mehrheiten, machen Wahlwerbung, machen ganz viele demokratische Prozesse in diesem Zuge. Und dann steht er da. Und ich laufe jeden Morgen daran vorbei, dann ist dieser Fahrradständer eine physische Manifestation meiner Selbstwirksamkeit. Etwas, das ich in dieser Welt verändert habe, das mich darauf vorbereitet, dass ich eine gestaltende Rolle in der Welt habe.
Ja, man muss wirklich sagen, dass eigentlich fast alle dieser Elemente oder Projekte oder Ansätze, die genannt wurden, vereint werden mit Aula. Ist mir ehrlich gesagt in der Breite auch gerade erst so aufgefallen, also das ist wirklich alles vereint, also selbst sowas wie dieses Thema Streitschlichtung und Mediation haben wir abgebildet durch das Element der Moderatorinnen, weil wir also unter anderem mit Schülermoderatorinnen arbeiten, die selbstverantwortlich auch die Plattform betreuen, natürlich nicht alleine, sondern immer in Absprache auch mit den Lehrkräften. Aber auch da werden sie angeregt, sich auseinanderzusetzen mit den Konflikten, die einfach ausgetragen werden, über die Plattform, aber natürlich auch außerhalb, weil das ist klar, dass sowas passiert und wir nutzen das aber als eine Plattform, die eben Transparenz herstellt, was diese Konflikte angeht, dass auf einmal Dinge besprechbar werden, die halt sonst irgendwie auch gerne mal, ne, irgendwie auf dem Schulhof oder sonst wo oder auf anderen Plattformen ausgetragen werden und die Schülerinnen werden da auch geschult durch Moderatorinnen-Schulungen, da ist das immer ein Thema, werden da auch gefragt, sozusagen, was sie vorschlagen würden als Konsequenzen bei sogenanntem Fehlverhalten. Und das ist immer sehr, sehr interessant. Also auch die Schülerinnen mal zu fragen, wie sie denn mit sowas umgehen.
SchülerInnen sind drakonisch.
Ja, sind auf jeden Fall sehr streng. Und kennen witzigerweise natürlich diese Systeme auch zum Beispiel durch Gaming extrem. Ja, was passiert, wenn du irgendwie gegen Regeln verstößt oder so? Also es ist ganz spannend, sich darüber auch auseinanderzusetzen.
Wobei ich nicht sagen würde, dass es empfehlenswert wäre, alle diese Elemente durch Aula zu ersetzen. Sehr im Gegenteil. Ich glaube, sie sind alle auch nebeneinander sinnvoll. Wir haben zum Beispiel bei Aula ganz explizit die Rolle der SMV mit drin. Die spielt ja weiterhin eine ganz, ganz zentrale Rolle, weil sie die Rechte der SchülerInnen, die über dieses System garantiert werden sollen, auch immer wieder verteidigen muss und in erster Linie mit erkämpfen muss.
Genau, wichtig ist mir nur nicht zu sagen nebeneinander, sondern integriert.
Genau. Nicht aneinander vorbei, sondern integriert. Und das Schöne ist, man kann diese Dinge sehr, sehr gut integrieren, weil sie alle aus einem geteilten Rollenbild kommen, weil sie alle sagen, wir begreifen SchülerInnen als potenziell verantwortungsbewusste Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, irgendwie die Schule zu einem guten Ort zu machen und die sich mit ihren gemeinsamen Interessen, aber auch Konflikten auf Augenhöhe begegnen.
Ja, absolut. Das lässt sich wirklich alles total gut dort integrieren. Aula führt das Ganze im Prinzip zusammen und stellt einfach eine Möglichkeit bereit, irgendwie jederzeit transparent und auch eben asynchron zu kommunizieren und Ideen einzubringen und sich irgendwie auseinanderzusetzen mit diesen Themen. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn man das sozusagen versucht, unter einem Dach so zu vereinen, diese verschiedenen Aspekte, die hier genannt wurden.
Ich kann mal vielleicht am Beispiel von Aula an einem unserer Konzepte erklären, wie wir versuchen, die Ungleichheiten zwischen SchülerInnen und zwischen ihrem Aktivitätsniveau auch anzugleichen. Und das machen wir durch sehr niedrigschwellige Beteiligung. In Wirklichkeit ist Beteiligung ja sehr viel Arbeit. Und das ist sie natürlich auch bei Aula. Ja, echte Demokratie ist Arbeit. Wir haben mit Aula eine ziemlich weitgehende Verbindlichkeit der Entscheidungen, dadurch, dass es einen Vertrag gibt, den die Schulkonferenz unterzeichnet, die sagt, wir verpflichten uns freiwillig, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Aula beschließen, in folgendem Rahmen. Und dann kommt, es darf nicht gegen das Schulgesetz verstoßen, die dürfen keine Personalentscheidungen treffen und so weiter und so weiter. Aber sie dürfen zum Beispiel die Hausordnung ändern und Veranstaltungen planen und Anschaffungen machen, wenn sie gegenfinanzieren. Und wir haben in unserer Arbeit immer wieder Schüler, die sitzen da in der Klasse mit verschränkten Armen in der letzten Reihe und das alles geht sie gar nichts an und sie sind viel zu cool dafür. Und wie vorhin erwähnt wurde, die ruhen sich auch aus, ne? Es ist ja bequem, andere machen es. Mhm. In der Aulastunde oder im Klassenrat machen wir das ganz oft, werden dann neue Ideen bei Aula diskutiert und normalerweise bleiben diese SchülerInnen passiv. Aber sie atmen natürlich trotzdem den Geist dieser Diskussion, sie kriegen ihn mit. Erfahrungsgemäß kommt irgendwann die eine Idee, wo sie dann aufmerken und sagen, ey, Moment, wie, ihr wollt die Fußballtore abbauen? Seid ihr irre? Und dann klicken sie auf dagegen bei der Abstimmung. Das ist ein Klick. Aber dann haben sie sich schon mal eingeloggt auf der Plattform und haben auf eine Abstimmung geklickt. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ein zweites Mal machen, viel höher. Und wenn sie das gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mal einen Verbesserungsvorschlag liken, auch höher. Und wenn sie mal einen geliked haben, dann können sie auch einen schreiben. Und wenn sie mal einen Verbesserungsvorschlag schon geschrieben haben, dann ist es leicht, eine fixe Idee zu schreiben, zumal die auch nur zwei Sätze braucht in ihrem Anfangsstadium. Mhm. Und wenn sie das mal gemacht haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie sich in einer Gruppe auch beteiligen an einem richtigen Projektplan. Und schon haben wir sie in einer Beteiligung drin. Wir versuchen also im Prinzip Einstiegsdrogen in die Demokratie zu machen.
Ja, das Aula als Einstiegsdroge, das ist gut. Das gefällt mir.
Ich glaube aber natürlich auch, dass Aula ein Beispiel dafür ist, wie schwer es sein kann, etwas wirklich in der Schulkultur zu etablieren, weil wir natürlich auch, dadurch, dass wir diesen recht verbindlichen Vertrag haben und diese doch recht weitreichende Veränderung der Schulkultur, das ist ja auch ein Projekt, das dauerhaft an der Schule bleibt, haben wir natürlich auch mit den Herausforderungen zu tun, mit den Bedenken, die LehrerInnen und Schulleitungen haben und aufbringen. Und natürlich auch mit dem empfindlichen Moment, das jetzt über dieser ganzen Folge unausgesprochen schwebt, wenn wir Schulkultur verändern, dann ist das nicht für alle Beteiligten ein bequemer Prozess, denn Kulturveränderungen sind immer mit bestimmten Unsicherheiten verbunden. Mhm. Deshalb finde ich es so, so wichtig. Wir werden in der nächsten Folge dann auf die Organisationen eingehen, die von außen mit der Schule arbeiten. Ich finde es so wichtig, dass diese Prozesse begleitet werden. Denn es ist so leicht, am Widerstand des Alltags und des Gewohnten zu scheitern, weil es bequemer ist und weil die Arbeit sich leichter macht und in einem Raum, der eh schon angespannt ist, wo man wenig Zeit und Ressourcen hat, fällt man sehr leicht auf das Gewohnte zurück, besonders in der Frage der Kultur.
Absolut. Und die Strukturen sind halt einfach nicht perfekt dafür ausgerichtet. Das muss man einfach nochmal an der Stelle so klar sagen, das hast du ja auch schon mehr oder weniger angedeutet und von daher wird es immer eine Reibung geben mit den Strukturen, wie sie sind, aber vielleicht werden sie dadurch auch ein Stück weit trotzdem verändert und genau, es ist ein Prozess und wichtig ist eben einfach nicht aufzugeben, weil es gibt immer, immer tiefe Täler zwischendurch, wenn man versucht, sowas zu verändern.
Immer. Und es gibt viel Frust. Und gerade wenn Sie bei Ihrer demokratischen Arbeit Frust erleben, bedeutet es, Sie sind gerade wirklich dabei, etwas zu verändern. Wenn Sie das Gefühl haben, es läuft sauber durch, dann ist die Veränderung vielleicht nicht groß genug.
Sehr wichtiger Punkt. Durchhalten.
Durchhalteparolen. Ich glaube, damit schließen wir diese Folge, denn wir geben ja in der nächsten Folge noch Hinweise, welche Organisationen von außen auch Sie dabei unterstützen können, einzelne Elemente, die wir heute vorgestellt haben oder auch das Ganze zusammen auch wirklich umzusetzen und Projekte zu begleiten. Denn es ist wirklich hilfreich, hier Ressourcen von außen sich zu holen, sei es dabei, wie ernst die SMV tatsächlich genommen wird, sei es dabei, wie gut die SMV mit dem Klassenrat verzahnt ist oder sei es bei Prävention von Gewalt und Mobbing. Es ist immer gut, wenn ich meine eigene Kultur reflektieren will, jemanden mit reinzuholen, der nicht darin mariniert ist, sondern der sie mit einem frischen Blick betrachtet. Damit bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Tschüss.